Und ja, wir setzen unsere Urlaubsreihe in den Predigten auch fort. Nachdem wir ja schon die Kreuzfahrt und das Whale-Watching gesehen haben oder miterlebt haben, kommt heute eben der Bereich der fremden Kultur. Und es ist ja ein Vierteiler, beim nächsten Mal dann, jetzt nach den Sondergottesdiensten, dann ein bisschen später noch vor den Sommerferien als letzte Vorbereitung, auch noch ein kleines nettes Ferienhäuschen. Also alles, was man zu einem schönen Urlaub gebrauchen kann. Und falls du bisher selbst im Urlaub gewesen bist und deswegen noch gar nicht mitbekommen hast, wie wir eigentlich dahin gekommen sind, wo wir heute sind, dann fühl dir doch vielleicht einfach die beiden ersten Kapitel aus dem Jona-Buch heute Nachmittag nochmal vor Augen. Hör dir die Predigten nochmal an, damit wir dann auch alle auf dem gleichen Urlaubsstand sind. Uns begegnet heute unser Urlaubsvorbild Jona in einer etwas verrückten Situation. Als allererstes, ganz dunkel erinnern wir uns noch, wie er das letzte Mal sich von einem Fisch ein zweites Mal durch den Kopf gehen lassen worden ist. Und jetzt da inmitten von all dem Erbrochenen aus dem Innersten des Wals am Strand liegt. Er sollte ja nach Ninive ziehen, hat sich gesagt, das mache ich nicht, ich fahre lieber nach Spanien, das ist viel schöner. Breche also auf, er hat die Rechnung nur ohne Gott gemacht, der war ihm nämlich auf den Fersen. Unfreiwillig landet Jona dann im Meer, kriegt dieses besondere göttliche Fischtaxi, das ihn wieder ans Mittelmeerufer zurückführt. Und jetzt kommt Gottes Auftrag ein zweites Mal zu ihm. Und wir schauen uns das an, was ihm heute begegnet, und gucken dafür in das dritte Kapitel aus dem Jona-Buch. Und ich lese euch das vor. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wege und von dem Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Ja, dieses Kapitel nimmt uns mit hinein in eine fremde Kultur. Klar, Assyrien, Ninive, da waren die wenigsten von uns wahrscheinlich schon. Aber es ist noch eine andere Kultur, die uns dieses Kapitel vorstellt, eine andere uns wahrscheinlich fremde Kultur, und zwar die fremde Kultur der Buße. Denn dieser Text zeigt uns sehr viel über Buße und das, obwohl es ja unter uns Christen ein mehr oder weniger häufig gebrauchtes und genutztes Wort ist, was aber trotzdem nicht so im Zentrum unseres Glaubenslebens steht, was wir gerne an den Rand schieben, vielleicht maximal zum Buß- und Bettag. Umso mehr will uns dieses Kapitel hier ein neues Verständnis für Buße öffnen und nimmt uns mit in 3 Gedanken zu diesem fremden Thema der Buße, zu dieser fremden Kultur. Und das erste ist die Notwendigkeit zur Buße. Kapitel 3 ist so ein bisschen wie Kapitel 1 Reloaded. Jona kriegt wieder den Auftrag von Gott in den gleichen Worten wie im ersten Kapitel, mach dich auf, zieh nach Ninive in diese Stadt. Und diesmal geht Jona nicht in die entgegengesetzte Richtung, geht nicht wieder zum Hafen, sucht sich kein Schiff, fährt nicht nach Spanien, sondern er geht wirklich los, in die richtige Richtung, in Richtung Ninive. Ninive ist eine absolute Weltstadt damals gewesen, eine echte Metropole. Der Text sagt es ja auch, die Stadt ist 3 Tagereisen groß gewesen. Da da durchzulaufen. Das konnte man nicht mal gerade so eben machen. Alle diese Verwaltungsbezirke unter die Füße zu bekommen, für die damaligen Verhältnisse menschlich gesehen unglaublich groß, aber nicht nur für die Menschen. Diese Stadt ist nämlich auch groß, groß und wichtig für Gott. Und das wird gleich zweimal hier im Text betont. Einmal heißt es eine große Stadt vor Gott und dann sagt Gott selbst ja auch, mach dich auf, geh in diese große Stadt, zieh dahin. Diese Stadt hat für Gott Bedeutung, sonst würde er ja nicht seinen Propheten dahin schicken, der seine Botschaft an die Assyrer in Ninive weitergibt. Diese Stadt, die alles andere als Jerusalem ist, eine heidnische Stadt, Menschen, die nie nach Gott gefragt haben und trotzdem liegen sie ihm so am Herzen, dass er seinen Propheten dahin schickt. Er liebt Ninive, diese Hauptstadt eines Staates, der für Brutalität, für Grausamkeit, für Kriegszüge bekannt war. Diese Stadt, sie ist Gott wichtig, wird von Gott geliebt. Und so wie Gott diese heidnische Stadt im israelitischen Feindesgebiet liebt, so liebt er auch unsere Dörfer, unsere Region, unsere Ortschaften hier. Gott liebt auch Waldsolms. Alle Ortsteile, alle Menschen, die hier leben, sie sind ihm wichtig. Und deswegen haben ja auch wir als Gemeinde, als Nachfolger von Jesus diesen Auftrag, zu den Menschen zu gehen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, Beziehungen zu ihnen zu bauen und den Menschen in unserem Umfeld mit der Hoffnung, die wir haben, lebensnah zu begegnen, dass sie etwas davon hören, spüren, sehen können, was unseren Glauben ausmacht, dass sie davon was mitbekommen. Jona ist also auch ein Botschafter Gottes, hat eine Botschaft für diese Stadt. Nachdem er sich die Stadt angeguckt hat, so ein bisschen in die Stadt reingelaufen ist, beginnt er zu predigen und seine Predigt ist ja schon im Text hier recht kurz und im Hebräischen ist sie sogar noch kürzer, hat nämlich nur 5 Wörter, was Jona sagt. Noch 40 Tage Ninive umgestürzt. Das ist die Botschaft, die Jona weitergibt. Wahrscheinlich hat er noch ein bisschen mehr gesagt, aber um das schöner zu raffen, dass wir es besser lesen können und nachverfolgen können, ist diese Botschaft eindeutig ganz kurz, ganz klar, um was es hier geht. Es sind noch 40 Tage und dann wird es ernst. Dann macht Gott mit dieser Stadt kurzen Prozess. Die Botschaft der göttlichen Warnung, des göttlichen Gerichts. Aber genau in dieser Warnung ist zu erkennen, warum Buße so ein wichtiger Schritt ist, warum Buße, warum Umkehr notwendig ist. Und vielleicht können wir das mit einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich sehe dieses Schild, also ich weiß, das ist bei uns hier nicht so häufig zu sehen, die wenigsten von uns sind im Solmsbach gelandet mit dem Auto, aber stellen wir uns vor, das würde jetzt hier irgendwo stehen. Wenn ich das sehe, dann werde ich sicherlich die Geschwindigkeit verringern, werde überlegen, ob ich nicht doch besser anhalte oder umkehren soll, weil mein Auto kein James-Bond-Auto ist, was irgendeinen Schwimmmodus hat. Also Warnung, ich denke nach, ich kehre um. Oder genauso gut, ähnliches Beispiel für Leute, die jetzt vielleicht eher zu Fuß unterwegs sind, wenn ich in den Bergen wandere und dann kommen mir Leute entgegen und sagen, wenn sie da weitergehen, da vorne ist der Abgrund, deswegen ist da auch der Zaun. Und wenn ich sage, das ist mir egal, ich gehe da aber jetzt weiter, ich habe den Siemens Lufthaken dabei, ich werde da schön so entlang segeln können, dann habe ich ein Problem. Natürlich werde ich, wenn mich jemand warnt, da vorne ist der Weg zu Ende, da wird es gefährlich, überlege ich mir zweimal, ob ich da noch weitergehen will. Ich hänge doch auch noch ein bisschen an meinem Leben. Also auch Warnung, Möglichkeit zur Umkehr und kein Problem. Und genau so ist es, wenn jemand zu mir sagt, du hast noch 40 Tage und dann wird Gott dein Leben beenden, wird Gott dein Umfeld zerstören, dann ist dein Leben vorbei, dann kann ich natürlich weitermachen wie bisher. Oder aber ich kann sagen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um in meinem Leben was zu ändern. In so einer Gerichtsandrohung steckt ja immer die Möglichkeit zur Umkehr. In so einer Warnung ist immer auch dieses, du kannst es auch noch ändern, es ist noch nicht zu spät. Noch gibt es Möglichkeiten, die Situation zu verändern. Denn eine Warnung sagt ja, es passiert, wenn du nichts änderst, oder aber wenn du was änderst, muss es nicht passieren. Wenn ich mich umdrehe mit dem Auto, fahre ich nicht über die Kante und lande im Wasser. Und die Leute in Ninive haben das ganz eindeutig verstanden, dass diese Botschaft von Jona genau auch diese Möglichkeiten enthält. Dass diese Warnung, ihr habt noch 40 Tage, auch heißt, ja, wir haben noch 40 Tage, um innerhalb dieser 40 Tage auch noch was zu ändern. Um gerettet zu werden, ist Buße, ist Umkehr notwendig. Und ich glaube, dass uns hier in diesem Moment diese fremde Kultur der Buße ganz besonders begegnet. Ich glaube, dass wir ja dieses Wort gerne gebrauchen oder zumindest mal, wenn wir so ganz unter uns sind, so fromme Blase, ist Buße ja noch so ein Wort, was wir verstehen. Ansonsten kennt man es vielleicht noch von Bußgeldkatalog oder Bußgeldbescheid, dass man da noch irgendwie was machen muss. Aber ich bin mir gar nicht sicher und frage mich das auch für mich selber, als ich jetzt so durch diesen Text gegangen bin, inwieweit habe ich das eigentlich wirklich verstanden, inwieweit praktiziere ich das, was dahinter steht, eigentlich richtig aktiv in meinem Leben? Inwieweit ist Buße Teil meines Glaubens, meines Christseins, wie ich das lebe? Und ich glaube, dass es eine wichtige Frage ist, weil Buße und Glaube zusammengehören. Das ist nicht voneinander zu trennen, das muss zusammengehören. Und die Bibel macht das immer wieder deutlich. Buße und Glaube gehören zusammen. Schon in dem ersten Moment, wenn ich mich für den Glauben entscheide, spielt das ja eine Rolle. Ich habe mich ja bisher an irgendwelchen Dingen festgeklammert, wo ich gesagt habe, die sind wichtig für mein Leben. Das ist das Entscheidende. Davon erhoffe ich mir alles, das soll mir alles bringen, das soll mich glücklich machen. Das sind die entscheidenden Dinge meines Lebens. Und jetzt spricht Gott in mein Leben und ich erkenne, dass das gar nicht so wichtig ist, dass es noch etwas viel Wichtigeres gibt als das, was in der Vergangenheit war. Also kehre ich um und sage, ich hänge mich an Jesus und ich halte mich an ihm fest, und zwar mit allem, was ich habe, das, was er für mich getan hat, das soll gelten und das soll für mich zählen. Ich baue auf ihn. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Er hat das gemacht und nicht das, was in der Vergangenheit war. Und Jesus gibt mir dieses Angebot, komm her zu mir, aber das heißt, ich muss mich eben auch komplett umkehren. Ich kann schlecht noch mit der einen Hand im Alten hängen und mit der anderen Hand an dem Neuen, dann bin ich irgendwie hin und her gerissen. Das hält mich nicht richtig. Es geht darum, mit beiden Händen, mit meinem ganzen Leben alles festzufassen. Und wenn ich das sage, wenn ich mich umkehre von dem Alten ins Neue, heißt das auch, meine Prioritäten im Leben, meine Werte, die Dinge, wie ich denke, das ändert sich. Da entsteht was Neues. Wirkliche Umkehr, weg von dem Weg, den ich bisher gegangen bin. Buße heißt also Abkehr, Umkehr, Neuorientierung. Und die Botschaft von Jona an Ninive enthält eben auch diese Möglichkeit. Kehrt um, ändert euch, lasst los von dem Alten, fasst das Neue an. Und ich glaube, diese Botschaft von Jona könnte genauso gut auch heute über unser Leben, über unser Land, über unseren Ort gesprochen werden. Und ich weiß nicht, ob Gott uns noch 40 Tage gibt. Vielleicht sind es noch 40 Wochen, 40 Jahre, 40 Jahrzehnte, 40 Jahrhunderte, vielleicht aber auch nur noch 40 Minuten. Es ist klar, dass jedes Leben einmal ein Ende finden wird. Ein jeder von uns. Und wir stehen in der Verantwortung für die Wege, die wir bis dahin eingeschlagen haben. Für die Wege, die wir bis dahin gegangen sind. Wir haben nur dieses eine Leben. Nur dieses eine Leben. Und wenn wir das kaputt gelebt haben, wenn wir die falschen Entscheidungen getroffen haben, werden wir das nicht nochmal am Ende unseres Lebens nochmal neu machen können. Wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, sind die Entscheidungen getroffen worden. Aber Gott lädt uns bis dahin immer wieder ein. Vielleicht nicht durch Jona, der so frisch ausgespuckt aus einem Fisch zu uns kommt. Vielleicht durch ganz andere Arten und Weisen, dass er zu uns spricht, aber immer wieder sagt, kehre um. Und selbst wenn ich schon lange mit Jesus lebe, ist es immer wieder dran, auch diesen Moment zu hören und zu sagen, orientiere dich nochmal neu. Die eine Hand greift doch immer wieder in das Alte und zu sagen, nein, ich will mit ganzem Leben, mit allem, was ich habe, mich an Jesus klammern. Gott lädt auch dich und mich ein, an jedem Tag neu umzukehren, so wie er es damals getan hat. Und er tut das und das hat Folgen. Und diese Folgen sehen wir ja hier im Text auch. Und das ist der zweite Aspekt dieser fremden Kultur, die Folgen der Buße. Jona predigt, wie gesagt, wahrscheinlich mehr als diese 5 Worte, aber wenn 5 Worte Predigt immer diese Auswirkungen hätten wie Jona, wie bei Jona, dann würde ich, glaube ich, auch nur noch in 5 Worten predigen. Also vielleicht können wir da einen Deal schließen, wenn ihr genauso reagiert wie Ninive, dann fasse ich mich kürzer. Also es ist das Schönste, was ja für einen Prediger passieren kann. Jona spricht die Leute an, spricht Gottes Botschaft zu ihnen aus und die kehren tatsächlich um. In ihren Herzen tut sich was, sie werden total getroffen und es bricht sowas wie Erweckung aus. Alle in Ninive, sogar die Tiere, tun Buße. Und es ist das, was in der Apostelgeschichte so beschrieben wird, da ging es ihnen durchs Herz. Also sie sind zutiefst davon getroffen, was Jona gesagt hat, weil sie merken, irgendwie stimmt hier in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land, irgendwas stimmt da nicht. Und anscheinend hängt das wirklich mit dem zusammen, was uns dieser dahergelaufene Wanderprediger jetzt gerade gesagt hat. Vielleicht sind die Menschen so offen gewesen, weil wirklich ganz viele Umstände sie ins Nachdenken gebracht haben. Wenn man in außerbiblischen Quellen nachliest, dann ist davon die Rede, dass Assyrien in dieser Zeit politisch total instabil war. Dass es Revolutionen und Revolten in dem Staat gegeben hat. Deswegen hatten die auch keine Zeit, nach Israel zu kommen in der Zeit und Israel anzugreifen, was die sonst immer gemacht haben. Es gab eine Sonnenfinsternis, für die Leute damals absolut außergewöhnlich. Das konnte keiner erklären, warum wird es auf einmal an einem Tag dunkel? Was ist da los? Dann außerdem Hungersnöte, eine Epidemie brach in diesem Weltreich aus und für die Leute war klar, hier ist irgendwas im Gange. Irgendetwas stimmt nicht und genau in diese Mischung aus verschiedensten Dingen, die sie nicht erklären konnten, kommt jetzt Jona mit dieser Botschaft, ihr habt noch 40 Tage und dann wird Ninive umgestürzt. Die Leute von Ninive berührt, sie ändern ihr Leben, sie kehren wirklich um und natürlich waren sicherlich jetzt nicht alle Assyrer so brutal wie die Soldaten, die jedes Jahr immer wieder Leid über den ganzen Vorderen Orient gebracht haben. Aber trotzdem waren sie alle keine Heiligen, hatten andere Ziele im Leben, Prioritäten im Leben und sie merken auf einmal, da hat uns die ganze Zeit in unserem Leben etwas gefehlt. Eine Sache war nicht da. Wir haben nach allen möglichen Dingen gefragt, wir haben uns um alles Mögliche gekümmert, wir hatten große Ziele. Aber eine Zutat im Leben war bisher nicht da. Die alles entscheidende Sache in unserem Leben hat gefehlt. Und das ist dieser Gott, von dem dieser Prophet, der da jetzt gekommen ist, gesprochen hat. Und das erkennen jetzt nicht nur so ein paar fromme Spinner am Rand der Gesellschaft, sondern das geht durch die gesamte Stadt hindurch. Alle werden von dieser Erkenntnis erfasst und es beginnt dann sogar von ganz oben. Der König von Assyrien, der König von Ninive, er befiehlt Buße über der ganzen Stadt. Weg vom bösen Weg, weg vom Frevel der Hände, legt das Blut von den Händen, verändert euren Umgang miteinander. Und ich weiß nicht, wie das für euch klingt, so ein Staatsakt, wenn das so von oben herunter befohlen wird. Wie wäre das, wenn jetzt plötzlich Frank-Walter Steinmeier sagen würde, wir rufen jetzt mal Buße aus in unserem Land? Ich glaube, Gründe hätten wir auch, das mal zu sagen, zu erkennen, auch wir sind nicht perfekt, auch wenn wir das vielleicht gerne sein würden, auch wenn wir als Land gerne andere belehren wollen und Dinge weitergeben wollen, aber ich glaube, auch wir hätten Grund, das mal zu verordnen. Und trotzdem wäre das irgendwie komisch, wir wollen doch dann da eher mitbestimmen, basisdemokratisch, vielleicht noch ein Volksbegehren außer der Reihe, sind sie für Buße, ja oder nein, und dann gucken wir mal, wie die Wahlbeteiligung da ist. Aber in Ninive hat das Tiefe, obwohl es irgendwie ja vielleicht am Anfang gar nicht so aussieht, sowas von oben aufgestülpt ist. Die Reue ist echt, sie ist flächendeckend. Man muss natürlich aber auch sagen, da es noch ein zweites Buch im Alten Testament gibt, wo auch wieder Gerichtsbotschaft gegen Ninive gesprochen wird, was etwas später als Jona datiert wird, heißt das, es gab auch schon kurze Zeit danach nochmal Probleme mit den Assyrern. Vielleicht war die Nacharbeit bei Jonas Evangelisation nicht so nachhaltig, aber zumindest in diesem Moment ist die Botschaft wirklich treffend und bewegt viele Menschen. Das Volk kehrt um. Und das Ganze hat noch eine weitere Folge, und das ist: Gott hat Mitleid. Gott hat Mitleid mit den Menschen in Assyrien und er ändert seinen Plan. Er ändert diese Absicht. Am Ende des Textes heißt es ja: Es reute Gott und er tat es nicht. Er führt das angekündigte Gericht nicht aus. Diese Möglichkeit, dass diese Warnung eben nicht ausgeführt werden muss, diese Gerichtsandrohung nicht durchgedrückt werden muss, genau das tritt ein. Die Assyrer hatten ja diese leise Hoffnung, in dem, was der König sagt, steckt das ja mit drin. Er sagt ja schon: Wer weiß, vielleicht lässt sich Gott es gereuen. Und wir müssen ja verstehen, die kannten Gott nicht. Die kannten ganz viele Götter, aber diesen Gott, von dem Jona spricht, der war ihnen völlig unbekannt. Aber alles, was in diesem Moment passiert ist, hat sie dazu gebracht, der muss es anscheinend ernst meinen. Da muss ein Gott sein, der spricht in unser Leben, wir sollten uns an ihm orientieren. Und vielleicht ist diese Möglichkeit da, dass dieser Gott gnädig und barmherzig ist. Wie viel besser haben wir es doch heute als die Assyrer damals? Wir, die noch viel mehr Mitteilungen von Gott bekommen haben, die nicht nur darüber spekulieren müssen, ob Gott gnädig und barmherzig ist, sondern die seine Aussagen ganz klar haben, dass er zu uns spricht. Die so viele wunderbare Aussagen über Gott haben. Gott, der von sich sagt: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ganz bekannter Vers, 1. Johannes 1, Vers 9. Und die Frage ist: Steht da irgendwas von einem vielleicht? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er vielleicht treu, vielleicht gerecht, dass er uns vielleicht die Sünden vergibt, uns vielleicht reinigt von aller Ungerechtigkeit? Nein, da ist kein Vielleicht, denn Gott hat sich dazu verpflichtet. Er hat auch mit uns, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ehrlich umkehren, hat auch mit uns Mitleid. Und wer zu ihm zurückkommt, der darf das erleben, dass er wirklich treu und gerecht ist, dass er wirklich uns die Sünden vergibt, dass er uns wirklich reinmacht, dass er die Lasten von uns nimmt. Einen solchen Gott gibt es einmal, aber den gibt's. Das ist der Gott, der sich in der Bibel uns vorstellt, der zu uns spricht. Es ist menschlich schwer zu verstehen, aber das ist das, was wir immer wieder erleben können. Gott ist voller Liebe zu jedem Menschen. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm zurückkommen. Er sehnt sich danach, dass wir diesen Schritt der Umkehr immer und immer und immer wieder tun. Und wenn du, wenn ich, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann kannst du sicher sein, Gott vergibt dir. Er nimmt sie weg, er hat das versprochen. Und er steht zu seinem Wort. Gott ist großzügig. Ich weiß nicht, ob du ein fleißiger Werbungsschauer bist. Im Fernsehen jetzt im Moment ist man ja wieder mehr oder weniger dazu angehalten, das zu tun. Ich bin ganz froh, dass ich das gar nicht unbedingt sehen muss, die Werbung. Da fehlt mir eigentlich nichts. Aber ich erinnere mich daran, dass es eine Zeit lang in Werbungen modern war, eine ganz bestimmte Art der Werbung aufzumachen. Das ist meistens so bei Waschmittel und Spülmittel war das der Vergleich. Da ist irgendwo so eine graue Situation, ganz viel so, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Spülsituation, lauter dreckiges Geschirr. Und dann ist da so eine total blasse, farblose Flasche mit Spülmittel und dann wird in dem Bild eingeblendet: herkömmliches Spülmittel. Und da spült irgendwie jemand und quält sich und es passiert überhaupt nichts. Und dann wird das Bild geteilt und in den buntesten Farben wird ein neues Bild aufgemacht, die gleichen Sachen. Und dann kommt so ein grün leuchtend, blau leuchtend, was auch immer leuchtendes Spülmittel. Und ein Tropfen davon fällt auf die eingebrannte Lasagne und schießt dadurch die Auflaufform und der Dreck spritzt nur so weg. Oder genauso bei Waschmittel das Gleiche, das reißt diese bösen Fleckengeister aus den Fasern heraus und sie springen weg und es ist so weiß, dass man denkt, das ist doch die reine Verarsche. Das muss neu gekauft worden sein, das T-Shirt, was da rausgezogen ist, so sauber kann das gar nicht sein. Aber so wird uns das doch dann weiß gemacht, das Alte und das Neue, Und welches Waschmittel hast du gekauft? Das neue natürlich. Und warum? Weil du daran geglaubt hast, dass dieses Werbeversprechen wirklich wahr ist. Dass dieses Spülmittel nochmal besser ist. Dass es nicht nur sauber, sondern porentief reinmacht. Dass das wirklich dein Leben für immer verändern wird. Du stellst die Flasche neben das dreckige Zeug und es ist von selber sauber, weil der Dreck Angst hat, mit diesem neuen Spülmittel in Berührung zu kommen. Du glaubst an die Reinigungskraft dieses Spülmittels und deswegen kaufst du das. Und genauso ist es mit Vergebung und mit Buße. Wenn du nicht daran glaubst, dass dir wirklich vergeben ist, dass das sicher ist, was Gott gesagt hat, dann wirst du es nicht machen. Dann wirst du sein Angebot auch nicht annehmen. So eine Unsicherheit gehe ich nicht ein. Ich öffne mich doch nicht einfach irgendwo, pack da mein Leben aus. Und wenn es mich nicht dazu hinzieht, wenn ich nicht verstehe, warum das so wertvoll ist, diesen Schritt zu gehen, dann werde ich es auch nicht machen. Wenn ich nicht davon ergriffen bin und begeistert bin davon, so wie von dem neuartigen Spülmittel, was reinmacht. Wenn ich nicht ergriffen davon bin, dass ich wissen darf, dass bei Gott immer wieder Vergebung zu finden ist, dann kehre ich auch nicht um. Aber wir haben ja eben schon mal davon gesprochen, dass Buße und Glaube zusammengehören, dass das ein fester Bestandteil ist. Was hilft also jetzt, zu diesem Schritt zu kommen? Vielleicht der dritte Aspekt, die Schönheit der Buße. Das klingt für unsere Ohren nicht verständlich, weil wir bei Buße immer sofort an bittere Miene und Büßergewand und Gang nach Canossa und keine Ahnung was alles denken. Aber Buße hat Auswirkungen, es gehört zum Christsein dazu und einer, der das sehr eindrücklich formuliert hat, ist Martin Luther. Die erste seiner 95 Thesen, die er an die Schlosskirchentür von Wittenberg genagelt hat, heißt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Das ganze Leben der Christen soll Buße sein. Das daneben ist übrigens das Ganze auf Latein, wenn ihr gut lesen könnt. So sieht das mit den 95 Thesen in gedruckt dann aus. Also das ganze Leben, sagt Luther, soll Buße sein. Immer und immer und immer wieder. Ninive ein ganzes Leben lang. Aber warum? Weil die Bereitschaft zur Buße zeigt, dass ich bereit bin, mein Leben von jemand anderem neu gestalten zu lassen. Mein Leben, meinen Lebenswandel neu gestalten zu lassen und zwar nicht nach meinen Ideen und meinen Wünschen, sondern von Gott und seinen Ideen, von Gott, der weiß, wie Leben eigentlich sein soll, der es gemacht hat und der einen guten Plan für Leben hat. Buße macht uns schöner. Gott verändert uns in das Bild, wie er sich Menschsein gedacht hat. Und auch wenn dieses Wort Buße so hart klingt, ist es ein schönes Wort, ein befreiendes Wort. Aber, und da muss ich eine Einschränkung geben, Buße macht nur dann schön, wenn sie in Gottes Wort, seiner guten Botschaft gegründet ist, aus dem herauskommt, was Jesus für uns getan hat. Also evangeliumsfundierte, zentrierte, fokussierte Buße. Wenn das nicht so ist, dann ist Buße das Grausamste, was ich in meinem Leben haben kann. Und was Furchtbares, Zerstörendes. Buße ohne die gute Nachricht von Gottes Liebe, dass er bereit war, alles für mich zu geben, für mich, der das gar nicht verdient hat, der nichts dafür getan hat, der bei den Spöttern unter dem Kreuz steht. Wenn ich das nicht verstehe, wenn ich das nicht auf die Kette kriege, dann ist Buße furchtbar, weil es mir nicht leicht fallen wird, dann wirklich in die Tiefe zu gehen. Und genau das soll aber ja Buße sein. Buße soll ja tiefgehend sein. Soll uns wirklich tiefgehend frei machen. Wenn ich nicht in die Tiefe gehe, dann kann ich zwar vielleicht die oberflächlichen Konsequenzen meiner Sünde bekennen, aber das eigentliche Problem ist noch lange nicht behoben. Vielleicht sehe ich, wo irgendwie eine Beziehung mit jemand anderem, eine Freundschaft zerbrochen ist. Darüber trauere ich. Aber ich trauere nicht darüber, dass das Problem darin liegt, dass ich selbst viel zu lieblos war, dass ich egoistisch gehandelt habe, dass ich nicht geduldig mit der anderen Person war. Das ganz natürlich diese Beziehung scheitern musste. Wenn ich die Liebe Gottes mehr und mehr erkenne, diese Liebe, die alle unsere Vorstellungen übersteigt, und das, obwohl ich so ein schwieriger Fall bin, dann werde ich bereit, zu ihm zu kommen. Dann kann ich mutig vor den Thron kommen. Wenn ich mehr und mehr erkenne, was wir vorhin gesungen haben, wie tief muss Gottes Liebe sein, obwohl wir nichts getan haben, dass er uns liebt. Ja, ich habe vielleicht meine Mitmenschen verletzt, Menschen betrogen, belogen. Ja, und das sind auch nur die Konsequenzen der Sünde, die mein Herz zerstört. Aber vor allem ist es die Sünde, mit der ich meinen Herrn und Gott betrübt habe, mit der ich die Beziehung zu ihm belastet habe, mit der ich mich auf seine Position gehoben habe und ihn aus meinem Leben verdrängt habe. Und wenn ich das verstehe, da fängt das an, nicht erst in den Auswirkungen, die wir sehen, die zwar auch schmerzhaft sind, aber das Problem ist noch einen Schritt weiter vorne, dann merken wir, dass Sünde ja noch viel tiefer geht als die sichtbare Konsequenz. Wir geben die Verfehlungen gerne zu, aber die sind ja auch schon sichtbar gewesen. Das liegt wahrscheinlich schon offen auf dem Tisch. Das kostet uns nichts mehr, das zu sagen. Denken wir vielleicht, wenn wir das noch sagen, dann ist das ausgeräumt. Aber wir dürfen zu Gott schon kommen mit den Dingen lange, bevor sie auf dem Tisch gelegen haben. Zu den Dingen, die keiner weiß. Mit den Dingen, die keiner sehen soll. Die keiner hören soll. Ich kann und darf bei Jesus ehrlich sein. Ich muss mich nicht verstellen. Er kennt mich durch und durch. Und seine Liebe ist immer noch viel größer als meine Schuld. Da, wo ich von ihm weggelaufen bin, darf ich zu ihm zurückkehren. Immer und immer wieder mich wieder zu ihm umdrehen. Und ich darf wissen, er nimmt mich auch wieder an. Er setzt mich wieder ein in die Stellung, die ich habe, als Tochter, als Sohn. Er wartet mit offenen Armen auf mich und nimmt mich in Empfang. Er hat in Jesus das Bußgeld, die Strafe schon längst lange dafür bezahlt. Das darf für mich, das darf für dich, das darf für uns immer und immer wieder gelten. Er nimmt uns an, auch wenn wir die schwierigsten Fälle sind, auch wenn wir uns vielleicht selbst gar nicht mehr ausstehen können, wenn wir ehrlich in unser Leben hineinschauen und das all das sehen. Er gibt mir immer wieder die Chance zum Neubeginn. Alles kann ich bei ihm abgeben. Und dann erlebe ich, wie Buße befreiend ist, wie Buße auch schön macht, weil ich nämlich die Lasten loswerde, die mich die ganze Zeit noch runterziehen. Das, was ganz heimlich immer noch in mir nagt, wo ich nur versucht bin, hoffentlich sieht das keiner. Und wie kann ich das Schlüsselloch noch zukleben, dass da auch keiner reinguckt? Wo ich verkrümmt bin vor lauter Frust, vor lauter Verbitterung, vor lauter Unversöhnlichkeit. Und das kann ich bei ihm abgeben und er spricht mich frei davon und dann blühe ich auf in seiner Gegenwart. Dann muss ich keine miese, petrige Zitrone mehr sein, sondern darf fröhlich, was auch immer das fröhlichste Obst ist, was ihr euch vorstellen kann, darf dann so in diese Welt hinausgehen. Das Alte geht, das Neue kommt. Und wenn du dich nach Erneuerung, nach Erweckung, nach Veränderung sehnst, dann kommst du an diesem ehrlichen Prozess der Buße nicht vorbei. Selbst wirst du aus den Problemen nicht herauskommen. Es braucht die andere Lösung. Es braucht Gottes Eingreifen in deinem, in meinem Leben. Jesus, der uns annimmt, der uns nicht wegstößt, der die Hand reicht und sagt, komm zu mir, ich lade dich ein. Und wenn ich das erlebt habe, immer und immer wieder, ja, die Hand ist wirklich da. Und ich darf wieder zurückkommen. Und was für ein Geschenk ist das, dass diese Hand auf mich wartet, dass Jesus da steht und mich in Empfang nimmt. Und dass er die Gnade in meinem Leben schenkt, dass vieles von dem, was in meinem Leben angelegt ist, was in meinem Herzen tief verborgen ist, dass das bis jetzt noch nicht rausgekommen ist. Dass das nicht ausgelebt worden ist. Und selbst wenn die Gedanken da sind, wenn die Taten kommen, er wartet auf mich und ich darf zurückkommen. Und ich staune darüber, Jesus, du liebst mich immer noch so viel mehr, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich glaube, je größer die Liebe zu Jesus wird, mit jedem Mal, wo ich sehe, und ich darf auch nochmal kommen und ich darf auch nochmal kommen und die Liebe ist immer noch da. Sie ist immer noch größer als die Schuld in meinem Leben, die so viel größer ist, als ich es jemals gedacht habe. Dann verändert das auch mein Herz. Meine Leistung, sie werden mich vor Gott nicht besser dastehen lassen. Die Bibel ist ehrlich, ich bin nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte. Aber seine Liebe, die Liebe Gottes, ist immer noch viel größer, als ich das gehofft habe. Das verändert mein Herz, meinen Umgang mit mir selbst, meinen Umgang mit den Menschen um mich herum. Ich kann anders neu leben. Buße hat große Auswirkungen, sie macht uns wirklich schön. Und deswegen ist meine Einladung heute Morgen, das ganz neu zu nutzen, dass das Teil in deinem Alltag wird, dass du es wirklich praktizierst. Buße, die in die Tiefe hineingeht und nicht nur an der Oberfläche kratzt. Dass diese fremde Kultur uns zur vertrauten Kultur wird. Komm mit dem, was dich belastet, zu Jesus. Lad's ab. Mach's zum festen Ritual im Lauf deines Tages, abends vor dem Schlafengehen, wann auch immer ein guter Zeitpunkt für dich ist, zu sagen, und ich gehe jetzt mutig vor den Thron. Mutig zu Gott und ich bekenne, was alles blöd gelaufen ist an diesem Tag. Und es sind Dinge, die da sind. Und dann wirst du erleben, wie sich dein Leben ändern wird. Gott ist bereit zu vergeben. Selbst diesen brutalen Assyrern hat er vergeben. Buße muss auch für uns keine fremde Kultur bleiben. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, nimmst du dieses Angebot an, was Jesus dir gibt? Bist du bereit, seine Liebe zu erfahren? Lass uns beten. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du dich uns als liebevoll vorstellst. Dass wir wissen, du hast alles für uns gegeben. Du hast die größte Liebe gezeigt, die wir uns vorstellen können, als du stellvertretend für uns gestorben bist. Die Sünde weggetragen hast. Schon für uns bezahlt hast, als wir noch gar nicht nach dir gefragt haben. Und wir danken dir, dass wir das wissen können. Deine Liebe, deine Gnade reicht bis ans Ende dieser Welt. Und nichts von dem, was wir tun, verringert die Liebe, die du zu uns hast. Sie ist immer wieder da und wir dürfen ehrlich bei dir sein. Herr, wir bekennen dir, wie oft wir in unserem Leben dich betrübt haben, deine Liebe und deine Gnade nicht wertgeschätzt haben, nicht daraus gelebt haben, wo wir immer wieder versucht haben, an dem Alten noch festzuhalten, uns nicht ganz an dich geklammert haben. Danke, dass wir zurückkommen können. Jeden Tag, immer und immer wieder neu, dass dein Ruf zu uns diese Möglichkeit beinhaltet. Ja, wir dürfen umkehren und wir dürfen Erneuerung erfahren. Wir dürfen erleben, wie du uns Lasten abnimmst. Herr, schenk uns immer wieder auch den Mut dazu, das zu tun, diese Schritte zu gehen, auch wenn es vielleicht schwerfällt, auch wenn es weh tut. Aber lass uns erleben, wie befreiend es ist, zu dir zu kommen. Erneuert zu werden durch dich. Und gib, Herr, dass das keine fremde Kultur mehr ist für uns, sondern dass unser ganzes Leben Buße ist. Amen.